ARD Sounds.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmitt. Heute geht es um den Stoff, der fließen kann, der frieren kann, der vaporisieren kann, unser aller Lebensgrundlage. Es geht heute um das Wasser, das Element H2O. Süß oder salzig, es ist die Grundlage des Lebens auf unserem Planeten. Und wir tun derzeit sehr viel, um diese Lebensgrundlage zu vernichten. Wissenschaftler und Autor Mujib Latif hat zusammengetragen, wie wir das Wasser nutzen und gleichzeitig extrem leichtsinnig damit umgehen, verschwenden, vernichten und verschmutzen. Es gibt doch genug Wasser auf der Erde, das hört man sehr häufig. Salzwasser ganz sicher, Süßwasser dagegen nicht. Und die Folgen des menschenbeschleunigten Klimawandels, auch auf die zerstörerische Kraft des Wassers, die wird auch immer deutlicher. Starkregen und Überflutungen, Dürren und sinkende Wasserreserven, auch bei uns längst ein Thema. Mujib Latif ist Seniorprofessor am Geomar-Institut in Kiel, hat bereits einige Bücher über die Klimakrise geschrieben und seit einem halben Jahrhundert forscht er über die Ozeane, das Wetter und wie eben auch alles zusammenhängt. Und er sagt, wir vergessen einfach immer wieder, wie düster unsere Zukunft auch in Sachen Wasser aussieht. Zugeschaltet heute von der Ostsee, sage ich schönen guten Morgen, Mujib Latif, grüß Sie.
Guten Morgen.
Herr Latif, vom Klang Ihres Buches her, wie sehr hören wir da auch ein bisschen Verzweiflung raus?
Verzweiflung würde ich jetzt nicht sagen, aber doch Frustration, denn wie Sie es ja gerade angesprochen haben, beschäftige ich mich ja schon seit Jahrzehnten mit der Umweltproblematik und weise immer wieder darauf hin, dass wir uns auf einem schlechten Weg befinden und das wird zwar gehört, aber die entsprechenden Maßnahmen, die werden eben nicht eingeleitet und ja, das macht einen ein Stück weit auch ratlos, aber Verzweiflung, nein, ist meine Sache nicht. Deswegen versuche ich eben immer wieder auf die Dinge hinzuweisen, in der Hoffnung, dass wir dann doch noch irgendwann die Kurve kriegen.
Globale Wassernutzung ist schwierig, da gibt es, sagen wir mal, ausgetrocknete Länder, das ist weit weg und hier bei uns, das ist eine andere Lage, wenn Sie sowas hören. Was passiert da bei Ihnen?
Ja, das ist irgendwie nicht zu verstehen, denn wir leben ja in einer globalen Welt und egal wo etwas passiert, am Ende sind wir auch alle hier in Deutschland oder in Europa davon betroffen. Abgesehen davon haben wir natürlich auch eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber, auch wenn sie weit weg wohnen. Und insofern habe ich dafür überhaupt kein Verständnis.
Aber das Argument, was man auch sehr häufig hört, ist doch, und das ist ja auch nachvollziehbar, der Wasserhahn, den bei uns mache ich den auf, da kommt immer Wasser raus. Also wo ist an der Stelle ein Problem hier bei mir?
Ja, das Problem liegt auf der einen Seite darin, dass wir sehr, sehr viel Wasser verbrauchen, viel zu viel Wasser, das ein Stück weit auch verschwendet wird. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir auch die Wasserqualität immer mehr vermindern durch unsere verschiedenen Aktivitäten. Nehmen wir mal Medikamentenrückstände. Unsere Kläranlagen sind dafür gar nicht ausgelegt. Ja, die müssen nachgerüstet werden. Oder andere langlebige Stoffe wie diese berühmten PFAS, die auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet werden, die sich allmählich in der Umwelt anreichern und auch im Wasser. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass viele Produkte, die wir kaufen, zum Beispiel Lebensmittel, die ja nicht bei uns hergestellt werden, sondern mit einem enormen Wasserverbrauch, zum Beispiel in Entwicklungsländern. Und dieses Wasser, das fehlt dort dann eben. Ja, das heißt, es gibt dieses virtuelles Wasser und unser virtueller Wasserverbrauch ist viel, viel größer als unser direkter persönlicher Wasserverbrauch.
Also ausgelagerte Problematik an der Stelle, die Nebenkosten, die wir gar nicht mit einberechnen. Jetzt gibt's aktuell massivste Brände, haben wir gerade vorher nochmal in den Nachrichten auch gehört. Frankreich, Spanien, Portugal, jetzt Griechenland. Was hat das denn mit dem Wasser zu tun?
Ja, das Buch, das ich geschrieben habe, das heißt ja Wasser, das bedrohte Element. Aber ich schreibe dann auch relativ früh in dem Buch, dass es in dem Buch nicht nur um die Bedrohung des Wassers geht, sondern auch um Wasser als das bedrohende Element. Das heißt also, es kann entweder zu viel Wasser sein, es kann aber auch zu wenig Wasser sein. Und wenn wir jetzt nach Südeuropa blicken, dann haben wir halt zu wenig Wasser. Und das hat eben auch mit der Klimakrise zu tun, denn wenn die Temperaturen steigen, steigt eben auch die Verdunstung überproportional stark an. Die Böden trocknen schneller aus und das heißt dann eben, dass Waldbrände auch leichter entstehen können und auch leichter außer Kontrolle geraten können.
Multiplativ mit Wasser, das bedrohte Element, wie wir unsere Lebensgrundlage zerstören. Das ist heute unser Buch, unser Thema, unser Autor zu Gast. Gleich mal anschließend, Herr Latif, von Jürgen Burst eine Frage. Glauben Sie, würde er gerne von Ihnen wissen, wird die aktuelle Hitzewelle dazu führen, dass man zuweilen den recht sorglosen Umgang mit der Ressource Wasser neu überdenkt? Oder machen wir nächstes Jahr einfach wieder so weiter, als ob nichts gewesen wäre?
Ja, es wäre schön, wenn es so wäre, aber wir hatten jetzt in den letzten Jahrzehnten so viele Krisen, so viele Katastrophen und wir haben immer gehofft, dass sich irgendetwas ändert und es hat sich nichts geändert. Und das beste Beispiel, was jetzt nichts mit dem Wasser zu tun hat, ist ja Corona. Wir dachten alle, okay, die Menschen haben jetzt verstanden, wir müssen mal ein bisschen ruhiger machen, aber genau das ist nicht passiert, sondern so, als Corona vorbei war, ging dann alles genauso weiter wie bisher. Und insofern wäre es wünschenswert, tatsächlich, wenn wir uns mal besinnen würden, wenn diese Bilder, die wir jetzt sehen, diese schrecklichen Bilder aus Südeuropa, wenn die wirklich ein bisschen länger in unseren Köpfen hängen bleiben würden und wir daraus eben die Schlüsse ziehen würden. Und diese Botschaft richtet sich natürlich auch vor allen Dingen an die Politik. Denn am Ende ist es die Politik, die die Dinge umsetzen muss.
Eine Reaktion, die ja ganz häufig zu hören ist, das kann man jetzt nicht ändern. Es ist eben trocken und es brennt. Und das gab es schon immer und das wird auch wieder weniger.
Ja, das ist leider nicht so. Also es wäre schön, wenn es weniger wäre, aber wenn man sich die Daten anguckt und die Daten sind einfach unbestechlich. Dafür ist ja auch Wissenschaft da, die Daten zu erheben, die Daten zu bewerten und dann letzten Endes auch zu kommunizieren. Und da sieht man einfach, angefangen von der Erwärmung, dass die Temperaturen immer weiter steigen. Ich muss es Ihnen ja nicht sagen, Ende Juni hatten wir diese historische Hitzewelle, wirklich historisch. Noch nie waren die Temperaturen in Deutschland so hoch wie Ende Juni. Ein neuer Allzeitrekord mit 41,8 Grad. Und wir sehen eben, dass die Brände zum Beispiel in Südeuropa immer weiter eskalieren, dass ganze Gegenden praktisch dem Erdboden gleichgemacht werden, dass unheimlich viele Häuser zerstört werden, dass Menschen verzweifelt sind, nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Und das wird Jahr für Jahr mehr und das kann man einfach nicht wegwischen.
Herr Latif, Sie schreiben ja erstmal auch, dass man mal versteht, was das Besondere am Wasser, an diesem, wie Sie sagen, bedrohten Element ist. Es ist natürlich das Lebenselixier für uns alle und hat ganz besondere Eigenschaften, auf die Sie immer mal wieder hinweisen. Natürlich, es kann vaporisieren als Dunst, als Nebel, es kann flüssig sein, aber vor allen Dingen auch fest. Und da würde ich gerne nochmal einen Fokus drauf legen. Dieses feste Wasser, Süßwasser vor allen Dingen, gespeichert in Gletschern oder in der Antarktis und Arktis spielt eine ganz besonders große Rolle. Das macht man sich ja eigentlich gar nicht so bewusst, wenn man den Wasserhahn aufdreht.
Ja, das Eis der Erde hat schon eine ganz, ganz wichtige Funktion im Klimasystem. Auf der einen Seite eben als Stabilisator in dem Sinne, dass unsere Erde nicht zu heiß wird. Eis und Schnee sind ja sehr helle Flächen und die reflektieren sehr viel Sonnenlicht zurück in den Weltraum. Und deswegen hält das Eis letzten Endes unseren Planeten angenehm kühl, sonst würde er praktisch überhitzen. Dann darf man aber auch nicht vergessen, dass dieses Eis ja auch Trinkwasser ist. Das ist ja Süßwasser. Und das allermeiste Süßwasser, wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, nur 2,5% des Wassers auf der Erde sind ja Süßwasser. Und nur dieses Süßwasser können wir trinken oder in der Landwirtschaft für die Bewässerung benutzen. Und das allermeiste ist in Polarregionen gespeichert. Und das, was uns wirklich zur Verfügung steht oder relativ einfach zur Verfügung steht, das sind gerade mal ein paar Zehntel Prozent des gesamten Wasservorkommens auf der Erde. Also ganz, ganz wenig. Und jetzt schauen wir mal in die Gebirgsregion, zum Beispiel in die Alpen. Und da sehen wir eben, wie rapide sich die Gletscher, die Gebirgsgletscher zurückziehen. Und das sind ja ganz, ganz wichtige Süßwasserspeicher. Und wenn die immer weiter zurückgehen, dann wird man auf der einen Seite Probleme bekommen mit der Trinkwasserversorgung in diesen Regionen, auf der anderen Seite aber auch sehr weit entfernt, weil, und das erleben wir eben auch gerade jetzt, weil die Flüsse nicht mehr genug Schmelzwasser bekommen, weil es im Winter auch weniger geschneit hat zum Beispiel, weil viele Niederschläge als Regen fallen. Und das Resultat sehen wir jetzt bei den niedrigen Pegeln im Rhein, an der Donau. Das sind ja zum Teil wirklich Tiefstwerte, die wir im Moment erreichen. Und da sieht man einfach, welche großen Auswirkungen auch über die Region selbst, wo sich das Eis befindet, das Schwinden der Eismassen besitzt.
Das heißt, das Süßwasser ist einfach weg.
Das Süßwasser ist weg und deswegen messen wir auch auf den Landregionen, wenn man es global betrachtet, dass die Wasserreserven schwinden. Aber wir sehen es nicht nur global über alle Landregionen gemittelt, wir sehen es auch in Deutschland. Deutschland verliert Süßwasser und ich glaube, diesen Trend, und das war auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, diesen Trend, den dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Was bedeutet es, Deutschland verliert Süßwasser? Vielleicht kann man da nochmal genauer drauf schauen. Sinkt ein gewisser Pegel, der immer da war, oder ist ein Kreislauf auch gestört, den Sie gerade ja schon angedeutet haben?
Ja, natürlich ist der Kreislauf gestört und deswegen sinken eben auch die Pegel, die Grundwasserpegel beispielsweise. Es verdunstet viel mehr Wasser von den Oberflächen. Wasser kann ja nicht verloren gehen und dann ist dieses Wasser, das zum Beispiel verdunstet, das ist teilweise in der Atmosphäre, weil eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasser aufnehmen. Das heißt, wir haben da eine gewisse Umverteilung, aber es fehlt uns einfach hier unten, wo wir leben, auf der Erdoberfläche. Und das heißt letzten Endes, dass wir in der Zukunft mit weniger Wasser auskommen werden müssen. Und deswegen müssen wir uns heute schon Gedanken darüber machen, wie wir denn unseren Wasserverbrauch wirklich nachhaltig gestalten können.
Eine Frage von Martin Rees aus Dortmund, die schließt da genau dran an. Stichwort Desalination. Also welche Rolle könnte die Entsalzung von Meerwasser in der Zukunft für Europa spielen? Der Hörer schreibt, es gibt Ideen zu Machbarkeitsszenarien für das Wasser der Ostsee, das über lange Leitungen sogar bis Berlin oder ins Ruhrgebiet fließen könnte. Energie dann über Windkraft bereitgestellt, so der Plan. Was sagt der Autor, der die Ostsee ja besonders gut kennt, fragt Martin Rees.
Ja, der Autor sagt dazu, dass es ein gigantischer Aufwand wäre, vor allen Dingen auch ein gigantischer finanzieller Aufwand. Und man muss sich das einfach mal bildlich vorstellen. Machen Sie mal die Augen zu und überlegen Sie mal, was wir da eigentlich machen würden. Ja, was für eine neue Technologie man entwickeln müsste, wenn man es wirklich über große Entfernungen transportieren will. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Ist einfach dann ineffizient. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Meerwasserentsalzung auch für die Küsten selbst ein großes Umweltproblem ist, weil da eben auch Rückstände entstehen, die für die Meeresumwelt eben auch nicht gerade förderlich sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich denke, an den Küsten kann man es machen, zum Beispiel in der Golfregion, ja, da macht man das ja auch. Da, das ist ja Wüstenregion praktisch, da gibt es so gut wie keine Regenfälle, da gibt es kein Grundwasser oder sonst was. Das heißt also, dort ist es das Mittel der Wahl. Aber ich glaube, im großen Stil das machen zu wollen, ist doch ein bisschen Hybris und deswegen würde ich davor warnen.
Also lokale Lösungen ja, aber global eben nicht erschöpfend oder ausreichend.
Genau, da gibt es ja auch andere Ideen, die immer in der Öffentlichkeit herumkursieren, zum Beispiel, dass man riesige Eisberge mit Schiffen irgendwie aus den Polarregionen in die mittleren Breiten transportiert und dann das als Trinkwasser nutzt. Ja, theoretisch ist, glaube ich, sehr viel möglich, aber in der praktischen Umsetzung wäre das dann doch sehr, sehr schwer.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Mujib Latif. Wasser, das bedrohte Element, wie wir unsere Lebensgrundlage zerstören, das ist unser Buch heute. Hier kommt eine weitere Frage.
Wenn Staaten wie beispielsweise Nordafrika immer mehr vom Wasser abhängig werden, weil sich ihre Trinkwasservorkommen tief unter der Erde aufbrauchen, werden sie auch leichter von Ländern beherrschbar, die ihnen Technologie zur Wasserherstellung verkaufen können und vielleicht auch irgendwann Wasser liefern müssen, das dann in diesen Ländern möglicherweise so teuer werden wird wie heute Öl. Kann es sein, dass die Supermächte aus geostrategischen Gründen die Klimapolitik blockieren, um die Länder des Südens, die noch stärker als wir betroffen sind und sein werden, in Abhängigkeit zu bringen, um sie besser kontrollieren zu können?
Ja, also ich würde jetzt den Supermächten das nicht unterstellen. Ich so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, insgesamt müssen wir gar nicht so ein großes Fass aufmachen. Ich will das mal erklären, was ich damit meine. Auf der einen Seite gibt's ja schon irgendwo ja so eine Art Erpressung in der Hinsicht, dass große Konzerne Wasser fördern, in Flaschen packen und das dann teuer verkaufen. Ja, gerade in Nordafrika ist doch die Wasserknappheit sehr, sehr groß. Und ich habe das Gefühl, dass doch viele Konzerne daraus ein gigantisches Geschäft machen, ja, den Trinkwasser auch für teures Geld zu verkaufen. Wasser zum Beispiel, das auch vielleicht in Europa gefördert wurde für wenig oder gar kein Geld, ja, und dann eben teuer verkauft wird. Das ist das eine. Das andere, was ich gerne ansprechen möchte, was ich auch in dem Buch beschreibe, ist, dass Wasser im Prinzip schon, zumindest in einigen Regionen der Erde, und ich meine jetzt nicht die Entwicklungsländer, ja, zu einem Luxusgut geworden ist. Und das Beispiel, das ich im Buch bringe, ist eben Amerika, also die USA, der Südwesten der USA insbesondere, der unter einer erheblichen Trockenheit leidet, unter einer erheblichen Wasserknappheit. Und viele Menschen in den USA können sich kein Trinkwasser mehr leisten, weil einfach die Preise explodiert sind. Ja, das ist Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Und den wird dann tatsächlich das Wasser abgedreht. Da kommt dann nichts mehr aus dem Wasserhahn. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die verhängnisvoll ist, die natürlich auch die Stabilität von Gesellschaften gefährdet. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die Menschen gerade in den USA so verzweifelt sind, dass sie ihr Heil in solchen Leuten wie Donald Trump suchen.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit, die beschreiben Sie auch so ein klein bisschen, dass natürlich diese Auswirkungen, die nicht nur darin bestehen, dass man seinen Garten nicht mehr netzen kann oder beispielsweise sehr viel Geld bezahlen muss für Wasser, sondern dass die auch gesellschaftliche Auswirkungen haben. Ich will nochmal zurückkommen auf das, was der Hörer vorhin gefragt hat. Ersetzen wir doch mal Supermächte durch globale Superkonzerne. Haben wir dann die Situation, Sie beschreiben es ja auch, dass man eine gewisse Abhängigkeit geschaffen hat und damit natürlich sehr, sehr viel Geld verdienen kann.
Ja, genau, so ist es. Und ich finde, dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Das passiert ja übrigens auch in Deutschland, dass Wasser für sehr, sehr wenig Geld von den Konzernen entnommen wird und dann eben in Flaschen gefüllt und teuer verkauft wird. Und da regt sich ja auch Protest bei uns in Deutschland in bestimmten Gegenden. Auch die Wasserprivatisierung, die es gegeben hat, die wird jetzt wieder rückgängig gemacht, weil man hat eben gesehen, zum Beispiel in Berlin, ja, in welche Abhängigkeiten man sich da begibt und dass dann die Wasserversorgung nicht unbedingt besser wird, sondern schlechter wird. In England ist es ganz schlimm, ja, da hat man auch Wasser praktisch privatisiert und wir können uns doch vorstellen, was das bedeutet, wenn sie bestimmte Dinge privatisieren. Wir sehen es ja auch bei der Bahn, ja, da versucht der Bahn, die Bahn zu privatisieren. Was passiert? Alles ist nur noch schlechter geworden. In England war es ganz genauso und mit dem Wasser, da gab es eben auch Versuche und das geht auch immer nach hinten los, weil diese Konzerne, vielleicht tue ich ihnen Unrecht, ich weiß es nicht, aber ich meine, die haben doch nur ein Interesse, so viel Geld wie möglich zu machen. Ja? Und dann ist sozusagen die Versorgung der Bevölkerung steht an zweiter Stelle. An erster Stelle steht nun mal die Gewinnmaximierung, so funktioniert halt der Kapitalismus und deswegen dürfen wir nie den Fehler machen, wirklich uns diesen Konzern auszuliefern.
Eine weitere Frage.
Kann es den Krieg aller Kriege geben um trinkbares Wasser?
Ja, natürlich. Auch das thematisiere ich in dem Buch. Das Ganze hat noch einen anderen Aspekt, einen aktuellen Aspekt, den ich gerne an dieser Stelle nochmal bringen möchte. Wir haben ja gerade den fürchterlichen Krieg in Nahost und der Iran, der greift ja auch die Verbündeten der USA an, unter anderem dadurch, dass man eben die Trinkwasseranlagen bombardiert. Ja, die Meerwasserentsalzung, über die wir ja gerade gesprochen haben, das ist sozusagen die Lebensader der Golfstaaten. Ja, und das ist natürlich ein leichtes Ziel. Und deswegen sagen die Verantwortlichen in der Golfregion also doch schon, dass Öl ist zwar wichtig, ja, aber Wasser ist unersetzbar. Und das zeigt nochmal die Bedeutung, die Wasser hat. Und um auf Ihre Frage jetzt direkt zurückzukommen, natürlich kann es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen. Konflikte gibt es schon jede Menge. Ich denke zum Beispiel an den Grenzkonflikt zwischen den USA und Mexiko. Die beiden Länder, die teilen ja auch das Wasser bestimmter Flüsse. Und gerade in Mexiko gab es jetzt eine jahrelange Dürre und die konnten jetzt die vereinbarten Wassermengen nicht an die USA liefern. Und Sie können sich ja vorstellen, wie der amerikanische Präsident reagiert hat. Und in letzter Sekunde konnte man die totale Eskalation noch vermeiden. Gehen wir nach Asien, Indien und Pakistan, zwei Atommächte, die sich gegenseitig drohen. Und nach dem schrecklichen Anschlag, Terroranschlag in Kaschmir vor einiger Zeit, hat eben die indische Regierung Pakistan damit gedroht, dem Land den Wasserhahn abzudrehen. Ja, also die beiden Länder werden ja über die Himalaya-Gletscher letztendlich versorgt, die großen Flüsse wie den Indus zum Beispiel speisen. Und ja, Indien hat tatsächlich damit gedroht, dass kein Tropfen mehr nach Pakistan kommt. Und wie gesagt, ich habe Ihnen gerade erklärt, das sind zwei Atommächte. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn Himalaya-Gletscher immer weiter zurückgehen. Ja?
Also da und haben wir praktisch die politischen und die klimatischen Veränderungen.
Genau, so ist es. Also ich glaube, wir malen uns alle gar nicht aus, was es eigentlich bedeutet, wenn das Wasser wirklich extrem zurückgeht. Im Moment ist es noch nicht so extrem. Aber ich möchte einfach, dass wir nicht in diese Lage kommen, wo es dann wirklich Kriege um Wasser geht.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Mujib Latif. Wasser, das bedrohte Element, ist heute unser Thema. Und Herr Latif, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch natürlich aus Wissenschaftlersicht erklärend über das, was da eigentlich passiert. Schauen wir doch mal auf den Wasserdampfgehalt in unserer Atmosphäre, rund um unseren Planeten, der steigt permanent an. Jetzt als Laie denkt man erstmal, na ist doch gut, wenn viel Wasserdampf in der Luft, dann viel Wolken, dann viel Regen, dann viel Wasser. Aber das ist ein klein bisschen zu kurz gedacht.
Ja, das ist eben doch nicht so simpel. Also zunächst einmal Wasserdampf, und das ist kaum in der Öffentlichkeit bekannt. Also Wasserdampf ist ja die gasförmige Phase des Wassers. Normalerweise verbinden wir mit Wasser immer seine flüssige Phase oder vielleicht noch seine feste Phase, das Eis. Aber den Wasserdampf haben wir meistens gar nicht auf dem Schirm. Aber der Wasserdampf ist das Gas in der Atmosphäre weit vor CO2 zum Beispiel, das eben unseren Planeten auf milde Temperaturen hält. Und da geht es um diesen sogenannten Treibhauseffekt. Also unsere Atmosphäre funktioniert ja so, dass sie im Wesentlichen transparent für die Sonnenstrahlen ist, aber gewissermaßen die Wärme zurückhält, die von der Erdoberfläche in den Weltraum entweichen will. Und deswegen ist es eben richtig schön milde auf der Erdoberfläche, im Mittel ungefähr plus 15 Grad. Wenn wir diesen Treibhauseffekt nicht hätten, wäre unsere Temperatur im Mittel ungefähr minus 18 Grad. Also leben wir vermutlich gar nicht entstanden. Und Wasserdampf, ja, das ist eben das entscheidende Gas, das dazu führt, dass es bei uns so milde ist. Also je mehr Wasserdampf sich in der Luft befindet, umso heißer wird es auf der Atmosphäre, weil wärmere Luft kann einfach mehr Wasserdampf halten, ja, ohne dass es gleich wieder aus der Atmosphäre herausregnet. Insofern ist die globale Erwärmung, das Problem der globalen Erwärmung, ja, zwar durch das CO2 in erster Linie verursacht, aber der Wasserdampf, der verstärkt den Effekt, der verdoppelt den Effekt. Also wenn es diese Wasserdampfrückkopplung nicht geben würde, wenn also eine mildere Atmosphäre, eine wärmere Atmosphäre nicht mehr Wasserdampf enthalten würde, dann wäre das Klimaproblem gar nicht so dramatisch, wie es im Moment ist. Ja, weil CO2 alleine würde nicht solche dramatischen Auswirkungen haben und nicht solche starke Erwärmung verursachen. Und dann kann man sagen, okay, ist doch super, dann kommt mehr Regen runter. runter. Aber das Blöde ist nun mal, dass der Regen in immer kürzeren Zeiträumen fällt. Das heißt, dass er auch immer häufiger als Starkregen fällt. Und ausgedörrte Böden, die können solche Wassermassen nicht aufnehmen. Die wirken fast wie Beton. Dann fließt sehr viel Wasser oberflächlich ab und sorgt eben nicht für die Neubildung von Grundwasser. Und das ist eben einer der Gründe dafür, dass wir eben auf den Landregionen Wasser verlieren.
Und ganz besonders dramatische Bilder haben wir noch in Erinnerung von Valencia, Überflutungen und Starkregen oder auch der Guadalupe River in den USA. Das sind alles Szenarien, die man ja eigentlich aus Katastrophenfilmen vielleicht noch kannte von vorherigen Jahren. Riesige Wellen auf Orte zu rollen, zuschießen, alles überfluten. Leben wir mitten im Katastrophenfilm oder ist das jetzt zu viel Alarmismus?
Ja, es ist schon sehr alarmistisch, wenn man das so formulieren würde. Aber wo ich schon zustimmen würde, ist, wenn man sich diese Bilder anschaut, zum Beispiel diese Katastrophe im Süden der USA, wo innerhalb von Minuten der Pegel von Flüssen um mehrere Meter angestiegen ist. Es gibt Zeitrafferaufnahmen, ja, die man sich im Netz angucken kann. Und da sind, glaube ich, innerhalb von 45 Minuten die Pegel, das muss man sich mal vorstellen, um 8 Meter gestiegen. Um 8 Meter innerhalb weniger als einer Stunde. Können Sie sich ja vorstellen, dass an Flucht da gar nicht mehr zu denken ist. Ja? Und insofern in der aktuellen Situation, ja, sind das Szenen aus einem Katastrophenfilm, aber insgesamt ist unsere Erde ja noch halbwegs im Gleichgewicht. Und es wäre schön, wenn es denn auch so bliebe, wenn solche Ereignisse eben doch Einzelereignisse bleiben würden. Aber was wir eben sehen ist, dass es solche Ereignisse häufen, vor allen Dingen auch in Südeuropa, in Spanien erleben wir es ja immer häufiger. Auf der einen Seite diese extreme Dürre, ja, diese extreme Hitze, auf der anderen Seite dann eben auch sintflutartige Niederschläge. Wir haben es auch in Italien immer wieder gesehen, in Griechenland. Das heißt also, selbst in Nordafrika haben wir es gesehen, in Libyen, da sind durch einen einzelnen Sturm, der sich über dem Mittelmeer formiert hatte, dann in Libyen ungefähr 10.000 Menschen ums Leben gekommen, durch ein einzelnes Wetterereignis. Das muss man sich vorstellen, da wurden ganze Stadtviertel ins Mittelmeer gespült. Ja? Also das kann man eigentlich sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man nicht direkt betroffen gewesen wäre. Aber irgendwann müssen wir noch begreifen, dass das nicht immer so weitergehen kann.
Mujib Latif, heute zu Gast bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
Es gehen Deutschland und weltweit Millionen Tonnen Wasser verloren. Ganz banal gefragt, wohin verschwindet dieses Wasser?
Ja, Wasser kann ja nicht verschwinden. Es gilt ja das physikalische Gesetz der Massenerhaltung. Das heißt also, Wasser kann sich umverteilen. Also ein Teil kommt dann in die Weltmeere. Ja, da ist es für uns dann letzten Endes auch verloren. Ein Teil, das hatte ich schon angesprochen, das kommt in die Atmosphäre, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann in Form seiner gasförmigen Phase des Wasserdampfes. Und dann gibt es eben auch andere Umverteilungen, also zwischen Gegenden, dass zum Beispiel trockene Gegenden noch trockener werden, aber dafür an sich sehr feuchte Gebiete wie die inneren Tropen, die werden noch feuchter, dort regnet es noch mehr. Ja, also es ist schon ziemlich kompliziert, aber mein Punkt ist ja, dass insgesamt auf den Landregionen Wasser weniger wird.
Eine Frage, die uns Sabine Lüttke geschrieben hat. Bei den ganzen Hiobsbotschaften, so schreibt sie, die Zerstörung der Umwelt betreffen, fühlt sie sich oft überfordert. Selbst wenn sie versucht, ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck gering wie möglich zu halten, sind es nur Peanuts. Was muss also getan werden? Auch die Frage an Sie, Herr Latif, damit die Politiker, die ja zunehmend nicht mehr dem Volke, sondern mehr sich selbst dienen, schreibt sie. Und auch der Wirtschaft, der im Bewusstsein ja auf Wachstum, Steigerung des Gewinns fokussiert ist, da haben wir vorhin drüber gesprochen, damit die alle umdenken.
Ja, es ist ganz schwierig. Also ich höre diese Stimme sehr, sehr häufig, ja, und ich verstehe es auch. Was soll man denn als Einzelne wirklich bewegen? Und ich sage auf der einen Seite, so geht es mir jedenfalls, wenn ich versuche, die Umwelt zu schützen, zu schützen, zum Beispiel durch weniger Wasserverbrauch oder durch weniger Autofahren, dann kann ich zumindest morgen ins Spiegel gucken. Ja, das ist für mich persönlich schon wichtig, dass ich zumindest selbst versuche, etwas zu tun. Auch wenn ich ganz genau weiß, dass ich als Einzelner natürlich nichts ausrichten kann. Aber insofern sollte das, finde ich jedenfalls, Motivation für jeden und jede sein, doch etwas zu tun. Also nicht aufgeben. Das ist letztendlich meine Botschaft. Und dann natürlich, ich meine, wer, wenn denn nicht die Politik, muss die Rahmenbedingungen setzen, dass eben Wasser nicht so verschwendet wird. Und was wir eben brauchen, gerade beim Klimawandel, bei der Klimakrise, ist natürlich, weil es ein globales Problem ist, internationale Zusammenarbeit. Und internationale Zusammenarbeit ist im Moment doch ziemlich auf dem Rückzug. Und so werden wir die globale Erwärmung nicht stoppen können. Ja, die wird immer weitergehen, wenn eben der Ausstoß von Treibhausgasen immer weiter steigt. Und auch hier, wir müssen wieder nach Amerika blicken, wenn der zweitgrößte Verursacher von CO2 überhaupt kein Interesse hat, die Treibhausgase zu reduzieren. Ganz im Gegenteil sagt, das ist alles Humbug und stimmt gar nicht. Und jetzt die Wissenschaft in den USA, letzten Endes zumindest unabhängige Wissenschaft in den USA, irgendwie ja ideologisieren will, Institute schließen will und so weiter, dann sind das denkbar schlechte Voraussetzungen. Aber ich hoffe jedenfalls, dass auch wieder gute Zeiten kommen, und mir geben Beispiele aus der Vergangenheit doch auch immer wieder Hoffnung. Allen voran die deutsche Wiedervereinigung. Wenn sie werde dann ein paar Jahre vorher gedacht, dass Deutschland mal wieder vereint sein würde. Das heißt also, es geht doch, irgendwann ändern sich doch die Zeiten, und dann können Dinge auch ganz, ganz schnell passieren. Und deswegen ist immer nur mein Appell, immer wieder nicht die Hoffnung verlieren. Das machen, was man machen kann. Und ja.
Also sprich auch, ich würde da nämlich auch nicht so ganz zustimmen, dass der Einzelne gar nichts machen kann, außer in den Spiegel schauen vielleicht und sich gut fühlt. Aber das Gutfühlen heißt ja, dass man was getan hat, dass man beispielsweise auch entscheidet, ob man nun abgefülltes Wasser kauft oder nicht. Also man kann ja mit vielen Dingen, und dann ist es eben die große Masse vielleicht nachher, doch etwas auswirken.
Genau. Ich habe ja vorhin auch über den virtuellen Wasserverbrauch gesprochen. Man kann auch überlegen, welche Produkte, welche Lebensmittel man kauft und so weiter. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir exotische Früchte kaufen, die sind ja höchstwahrscheinlich mit viel Wasserverbrauch in entfernten Ländern letzten Endes geerntet worden oder angebaut worden. Und das muss man sich immer wieder deutlich machen, doch lieber mal heimische Produkte, ja, anstatt Produkte, die dann auch irgendwie um die Welt geflogen sind, um zu uns zu kommen, was dann eben auch noch jede Menge CO2 produziert und so weiter. Also ich glaube, bewusst leben, auch beim Einkaufen, dann auch muss man dann immer seinen Rasen sprengen. Ich meine, der Rasen, der ist doch nun, finde ich jedenfalls, noch nicht so wichtig wie das Wohlergehen unseres Landes oder der Welt vielleicht insgesamt. Auto waschen, ja, ist vielleicht auch mal notwendig, aber vielleicht kann man auch mal drauf verzichten. Ich meine, es kann doch nicht angehen, dass wie in München jetzt vor einigen Wochen dann der Wassernotstand ausgerufen werden muss und man den Menschen erklären muss, was sie noch machen sollen und was sie nicht machen sollen. Ja, also irgendwo, finde ich, müssen wir uns doch selbst auch überlegen, was sinnvoll ist, und auch Selbstverantwortung übernehmen.
Eine weitere Frage noch.
Früher gab es gelegentlich doppelte Wasserversorgung, einerseits Trinkwasserqualität, andererseits etwas schlechtere Qualität zum Spülen, was weiß ich, zum Autowaschen und so weiter. Also wäre es möglich, einen zweiten Wasserkreislauf einzuführen?
Da. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also ich danke dem Hörer hier für diesen Hinweis. Natürlich, man kann für so viele Dinge gebrauchtes Wasser nutzen. Zum Beispiel, der Hörer hat es auch angedeutet oder angesprochen, die Toilettenspülung. Man dafür muss man ja noch nicht perfektes Trinkwasser benutzen. Ne? Mhm. Also insofern, ja, das gibt es, und das kommt auch langsam, dass man Wasser auch wieder recycelt, dass man also wirklich ganz komplexe Wasserkreisläufe hat, wo dann verschiedene Wasserqualitäten für verschiedene Aufgaben genutzt werden.
Auch Charlotte, eine Hörerin, hat in dem Rahmen die Frage gestellt, es sei so schwierig, das Grauwasser im Haushalt zum Beispiel in der Toilettenspülung zu nutzen. Sie sagt, die Industrie bietet da keine wirklich brauchbaren Lösungen an. Jetzt sagen Sie, die gibt es schon, aber ich glaube auch, dass es relativ kompliziert immer noch leider und auch sehr teuer ist. Könnte man ja auch politisch vielleicht ein klein bisschen nachhaken.
Ja, genau. also bei Neubauquartieren, da wird das schon gemacht, ja. Aber im Altbau oder im Bestand ist es natürlich extrem schwierig. Und da natürlich ist auch wieder die Politik in der Pflicht, wie letzten Endes immer, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Alles, was wir gerne machen möchten im Hinblick auf Nachhaltigkeit, ist teuer. Ja, egal, ob es um die Lebensmittel geht, ob es jetzt hier in diesem speziellen Fall um das Grauwasser geht, was auch immer. Man verleitet es uns irgendwie. Ja, oder nehmen Sie das Elektroauto, ja, die so unglaublich teuer sind, wo es keine Ladeinfrastruktur gibt oder so gut wie keine Ladeinfrastruktur. Nehmen Sie die Bahn, die so teuer ist, ja, dass sich viele Menschen dann doch überlegen, mit dem Auto zu fahren. Das ist genau der Punkt, ja. Wir subventionieren Umweltzerstörung, anstatt sozusagen in die Umwelt zu investieren.
Ist das Bewusstsein im Moment, nehmen Sie das so wahr, am Schwinden? Genau für diese Problematik gibt es da so nach dem Motto, wir sind mit anderen großen Problemen beschäftigt, da können wir uns jetzt gerade nicht drum kümmern. Ist das so ein bisschen, ja, die Einstellung, die durchkommt?
Ja, absolut. Das ist eine Bewegung im Moment, die ich sehr stark wahrnehme. Menschen wenden sich ab, weil es so viele Krisen gibt, wollen nichts mehr hören, schon gar nicht über Umweltproblematik. Die sagen mir, ich muss ja zusehen, dass ich über die Runden komme, weil die Lebensmittel so teuer geworden sind und so weiter. Ich verstehe das ja auch alles sehr gut, ja. Wenn man nicht mehr weiß, wie man seine Miete bezahlen soll, ja, und dann kommt obendrauf noch irgendwie ein CO2-Preis. Aber das geht ja genau wieder in diese Richtung, über die ich gerade gesprochen habe. Wir subventionieren Umweltzerstörung, anstatt den Menschen es zu erleichtern, nachhaltig zu sein. Ich glaube, in dem Moment, ja, wo das wirklich Anreize gibt, sind doch alle Bürgerinnen und Bürger bereit, auch etwas zu tun. Denn alle, mit denen ich spreche, also wirklich praktisch 99% der Menschen sagen mir, ja, ich möchte gerne etwas tun, aber ich weiß nicht wie und es ist so teuer. Ja, und da müssen wir ansetzen. Wir brauchen dieses berühmte Stück Schokolade. Ja, das heißt, wir müssen Anreize setzen, dass die Menschen die Dinge dann auch irgendwie mit Freude, ja, das sage ich einfach mal, mit Freude tun. Ne? Also müssten doch eigentlich, natürlich ist es vielleicht eine Illusion, aber Bio-Lebensmittel müssen doch eigentlich billiger sein als konventionell gefertigte Produkte. Ja, dann würden doch alle Bio-Produkte kaufen. Ne? Die Bahn müsste doch billiger sein als das Fliegen. Ja, dann würden doch viel mehr Menschen mit der Bahn fahren. Ne? Und so könnte man die Reihe beliebig fortsetzen. Und solange das nicht der Fall ist, kriegen wir die Menschen einfach nicht. Und ich verstehe es auch. Ich kann die Menschen wirklich verstehen.
Eine Frage, die ganz konkret von einem Lokalpolitiker, Kommunalpolitiker kommt. Dr. Peter Zeeb aus Eschborn, er würde ganz gerne von Ihnen wissen, wie kann eine Kommune vorgehen, wenn sie wissen will, ob ihre Wasserversorgung auch in den nächsten Jahrzehnten noch sicher ist. Zur Info schreibt er noch, wir sind eine Stadt, also Eschborn am Fuß des Taunus. Wir versorgen uns mit Quellen im Taunus und mit Grundwasser aus der Mainebene. Was würden Sie ihm vorschlagen?
Ja, da gibt's natürlich schon Experten. Ich bin ja jetzt kein Experte für Wasserbau. Aber ich denke mal, dass man einfach versuchen muss, Wasser auch aufzufangen. Ich kenne jetzt Eschborn selber nicht, aber es gibt ja zum Beispiel das Konzept der Schwammstadt, das man zumindest in Großstädten anwendet, zumindest teilweise anwendet. Das heißt also, dass das Wasser aufgefangen wird und dann gespeichert wird, also bei Regen und dass man es dann eben nutzen kann bei Trockenheit. Ja, also so eine Art Zwischenspeicher. Ne? Bepflanzung hilft auch immer, Bäume und so weiter, die ja ohnehin auch helfen für Beschattung. Wie gesagt, ich kenne den Ort Eschborn jetzt nicht selbst, deswegen weiß ich nicht genau, was man da tun kann. Aber ein Punkt, den hat der Politiker ja schon angesprochen, man kann das nicht isoliert machen, sondern man muss natürlich die ganze Region, den ganzen Kreis mit berücksichtigen. Und für mich ganz, ganz wichtig, und das gilt eigentlich für fast alles, wenn es um Umweltschutz geht, man muss die Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Also man darf da nicht irgendwelche Dinge machen und dann die Menschen vor vollendete Tatsachen stellen, sondern man muss sie immer mitnehmen, mit ihnen immer im Gespräch sein, weil es wird natürlich Veränderungen geben, ja. Und ich glaube, dann hat man immer die Möglichkeit, dass man auch genügend Akzeptanz findet, dass die Menschen auch mitmachen.
Eine Frage, die uns aus Augsburg erreicht, von einem Andreas. Er würde ganz gerne wissen, dass auch in Sachen Wasservorräte Bundes-, Landes-, kommunale Ebene die Entsiegelung von versiegelten Flächen einen wichtigen Aspekt bieten würde.
Ja, das ist total wichtig. Versiegelte Flächen nehmen ja kein Wasser auf. Das heißt, da fließt einfach das Wasser oberflächlich ab. Das heißt, Entsiegelung ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, übrigens jetzt nicht nur wegen des Wassers, sondern auch um die Erhitzung möglichst zu verringern. Denn diese versiegelten Flächen, die heizen sich ja extrem auf. Wenn man mal so Schnitte betrachtet, Querschnitte durch Städte beispielsweise, ja, vom Umland, wo es sehr viel Grün gibt, wo es vielleicht auch Wälder gibt, ja, bis hin in die Innenstadt, na, da sieht man eben Temperatur. Differenzen von bis zu 10 Grad, ja, und das kommt eben auch dem Wasser zugute, der Grundwasserbildung, der Grundwasserneubildung, und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass wir wieder in die Entsiegelung von Flächen kommen, und in dem Zusammenhang wäre es auch wichtig, dass diese extreme Kanalisierung der Flüsse wieder zurückgebaut wird, ja, dass die Flüsse Auslaufflächen haben, das verhindert natürlich auch dann Überschwemmung, ja, und das ist eben auch nochmal ganz wichtig, dass man den Flüssen sozusagen zumindest ein Stück weit ihr Flussbett zurückgibt.
Von Harald Heinz gibt es noch eine Anmerkung, Hörer, der geschrieben hat aus Saarbrücken, er nutzt seit 33 Jahren Regenwasser für Toiletten und Garten und sagt auch, man muss sich wirklich einfach nur interessieren und dann eben auch kümmern, denn es gibt auch einige Firmen, die einiges anbieten, um Trinkwasser zu sparen, auch für die Nutzung von Grauwasser in großem Umfang. Also da Zustimmung von dieser Seite auch an das, was Multiplativ gesagt hat.
Und vielleicht können Sie die beiden zusammenbringen. Die Dame, die vorhin genau darüber gesprochen hat, und diesen Herrn, der eben jetzt schon weiß, wie es geht.
Ich werde mein Bestes gleich geben. Eine weitere Frage.
Herr Latif, Sie haben eben gesagt, die Erde verliert kein Wasser. Das wusste ich auch. Aber wie verhält es sich mit industriell verdrecktem, verseuchtem Wasser, zum Beispiel durch die Textilindustrie weltweit? Verlieren wir das?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, der auch Beachtung finden muss. Es geht ja auf der einen Seite um die Menge des Wassers, ja, und der Titel des Buches ist das bedrohte Element, also Wasser, das bedrohte Element, zielt ja darauf hin oder darauf ab, dass wir auf den Landregionen Wasser verlieren. Auf der anderen Seite müssen wir auch das Wasser schützen, das wir noch haben oder das wir in der Zukunft noch haben werden. Und da gibt es eben nicht nur in den Entwicklungsländern, auch bei uns in Deutschland, jede Menge Verunreinigungen. Also wir benutzen die Umwelt, die Flüsse immer noch, ja, so gewissermaßen als Müllkippen. Und das geht einfach nicht, ja. Und da gibt es ein Riesenspektrum. Ich habe vorhin schon ein paar Dinge angesprochen. Aber klar, diese Textilindustrie in den Entwicklungsländern, das ist natürlich ein Desaster, muss man einfach sagen. Und das führt ja auch dazu, dass viele Menschen frühzeitig sterben, wenn man sich Bilder anschaut, wo dann selbst Kinder in diesem verdreckten Wasser stehen. Ja, also es ist unglaublich. Auch die fossile Industrie. Ja, schauen Sie mal nach Nigeria, wie es da aussieht. Ja, diese ganzen Öllachen, ja, wo die Menschen da versuchen, noch ein bisschen Öl dann rauszuholen und vielleicht zu verkaufen. Das sind schreckliche Bilder, die zwar weit weg von uns passieren, aber die wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen.
Sie schreiben auch in einem Kapitel natürlich über die Ozeane. Die haben wir jetzt noch gar nicht so besonders betrachtet, wo es vor allen Dingen um die Versauerung geht und natürlich auch um die Erwärmung und was auch die Ozeane für eine Rolle spielen. Nicht nur bei den Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, sondern auch als Teil unseres Planeten, um nicht zu sagen der größte Teil unseres Planeten. Das würde ich ganz gerne im Moment ausklammern, weil wir noch jede Menge Fragen haben, Herr Latif. Unter anderem auch, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, um E-Autos herzustellen, Batterien, wo auch riesige Mengen an Wasser verbraucht werden. Inge Käufer würde das ganz gerne wissen. Ich würde es noch gerne erweitern, weil einige Hörer das auch fragen. Auch die Rechenzentren, also KI, all das, was wir sozusagen für den, in Anführungszeichen, Fortschritt unserer auch Ökobilanz einbauen wollen, verbraucht unglaublich viel Wasser. Also E-Batterien und auch KI-Zentren. Das ist ja ein Gegensatz in sich. Das Wasser wird immer knapper und wir verbrauchen immer mehr, um Wasser schonend Technologie zu nutzen?
Ja, ich habe tatsächlich die Problematik um die E-Autos in dem Buch ein wenig aufgegriffen durch die Herstellung oder durch die Gewinnung von bestimmten Metallen, die natürlich extrem viel Wasser verbrauchen. Aber da muss man eben dann gucken, ob man nicht neue Technologien finden kann, die eben dann diesen Wasserverbrauch nicht haben. Da gibt es auch Möglichkeiten. Eine Möglichkeit habe ich auch angesprochen in dem Buch, dass man von den klassischen Batterien weggeht zu anderen Arten von Batterien. Aber das, was KI angeht, das habe ich jetzt im Buch nicht drinne. Nicht, weil ich es nicht für wichtig erachtet habe, aber ich schreibe zu Beginn, dass man in so einem Buch von gut 200 Seiten nicht alle Aspekte berücksichtigen kann und dass andere Menschen vielleicht eine andere Auswahl getroffen hätten. Nichtsdestoweniger ist das ein Riesenproblem. KI ist ein Riesenproblem, weil KI benötigt unendlich viel Energie und vor allen Dingen auch unendlich viel Wasser. Und da müssen wir ran. Im Moment habe ich so das Gefühl, der KI-Ausbau geht voran, ohne dass man sich über solche Probleme überhaupt Gedanken macht. Ja, da ist irgendwie so eine Euphorie in dem Geschäft, dass man alles andere vergisst, aber das geht nicht. Aber auch hier ist natürlich wieder die Politik gefragt, insbesondere die internationale Politik, dass man dem auch Grenzen setzt. Ja? Und auch hier kann man wieder in die USA blicken. Ich meine, der amerikanische Präsident tut eben alles in seiner Macht Stehende, damit es keine Grenzen gibt.
Sie haben doch eine Zahl, die habe ich in Ihrem Buch entnommen drin, Anstieg der Rechenzentren und der Wasserverbrauch. Schätzungen, die da vorliegen, 2030, also in 4 Jahren, verbrauchen die weltweiten Rechenzentren Wasser, was sonst 1,3 Milliarden Menschen verbrauchen würden, nur durch die Rechenzentren. Also ein Thema, das immer größer, immer dringlicher wird. Diese Zahl steht auch im Buch von Mujib Latif. Eine weitere Frage.
Im Zusammenhang mit dem Thema Wasser, das bedroht ist, möchte ich noch die Art der Landwirtschaft erwähnen, die wir betreiben. Wäre es nicht viel sinnvoller, die ökologische Landwirtschaft mehr zu unterstützen, die ja durch den Humusaufbau, Bodenerosion und Abfluss von Starkregenereignissen weitgehend eindämmen kann?
Ja, absolut. Das fällt auch wieder in die Kategorie. Man muss es den Landwirten letztendlich auch ermöglichen. Also man darf eben nicht nur die nicht nachhaltige Landwirtschaft fördern, sondern muss genau solche Maßnahmen fördern. Aber genau da steckt eben der Hase im Pfeffer, dass es immer so Alleinkämpfer sind, die versuchen, in diese Richtung zu gehen und so gut wie keine Unterstützung von staatlicher Seite bekommen. Und das ist wirklich ein Elend. Und das muss sich ändern, sonst fahren wir den Planeten gegen die Wand.
Eine Frage, die Adelheid Dunker geschrieben hat. Mir macht der Zusammenhang zwischen dem Kühlwasser für die Atomkraftwerke und dem Niedrigwasser der Flüsse Angst. Ihnen auch?
Ja, natürlich. Deswegen ist auch der Klimawandel, die globale Erwärmung ein Grund dafür, nicht weiter in die Atomkraft zu gehen. Denn wir sehen es doch gerade jetzt in den letzten Tagen, Wochen mussten immer mehr Atomkraftwerke gedrosselt werden, weil sie einfach nicht mehr gekühlt werden können. Und das wird sich ja nicht bessern, das wird ja immer schlimmer werden mit der Erwärmung, zumindest solange wir nichts als Welt gegen die Erwärmung tun. Und damit werden auch die Flusspegel weiter sinken und es wird immer schwieriger werden, solche Atomkraftwerke zu kühlen. Deswegen warne ich ganz eindringlich vor dem weiteren Ausbau der Atomkraft.
Wir reden ja alle von Wasserstofferzeugung. Und bei der Wasserstofferzeugung wird ja Wasser gespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Wird dadurch unsere Wassermenge irgendwann mal geringer, wenn wir immer mehr Wasserstoff erzeugen? Das würde mich an den Autor mal interessieren.
Also ich glaube nicht im großen Umfang. Natürlich verbraucht die Herstellung von Wasserstoff auch Wasser. Aber wichtig wäre doch tatsächlich, dass man das Wasser wirklich nicht da hernimmt, wo ohnehin Wassermangel herrscht, sondern dass wir wirklich den Wasserstoff dort erzeugen, wo wir genügend Wasser auch haben. Und das bedeutet eben automatisch auch, dass wir selbst in Deutschland alleine das nicht schultern können. Das heißt, wir werden nie die Mengen an Wasserstoff, an Grün, es geht um grünen Wasserstoff, die Mengen an grünen Wasserstoff herstellen können, die wir benötigen. Und deswegen glaube ich persönlich auch nicht, dass dass eine Wasserstoffwelt wirklich Zukunft hat. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil es extrem aufwendig ist, Wasserstoff herzustellen, zumindest wenn man ihn nachhaltig herstellen will, ohne den Einsatz fossiler Energie. Und deswegen denke ich, werden da auch die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und insofern ist meiner Meinung nach tatsächlich die direkte Nutzung, die Elektrifizierung erneuerbarer Energie, das ist meiner Meinung nach das Mittel der Wahl, zum Beispiel bei den Autos. Ne? Also Wasserstoffautos machen keinen Sinn, meiner Meinung nach, sondern wenn, dann sollte man das direkt machen, die elektrifizieren, weil die Herstellung von Wasserstoff ist sehr energetisch intensiv und auch sehr, sehr teuer.
Eine weitere Frage noch.
Glaubt der Autor, dass die Politik das Wasser für die Industrie in Zukunft reglementieren sollte?
Ja, ich denke schon, nicht reglementieren, aber ich denke, das Ganze funktioniert ja immer über den Preis. Also es muss dieses Preissignal geben und dann wird die Industrie sich schon was einfallen lassen, mit weniger Wasser auszukommen. Und wir sind ja unheimlich, wir als Menschen und vor allen Dingen wir in Deutschland sind ja unheimlich innovativ, wenn wir es sein müssen. Ja? Wir haben die besten Ingenieure der Welt und insofern, ja, ich gebe Ihnen völlig recht, da muss die Politik eben die Grenzen setzen und wirklich so ein Preissignal ins Fenster hängen, damit man eben nicht so tut, als gäbe es beliebig viel Wasser.
In Ihrem Buch, und damit kommen wir schon zum Ende unserer Sendung, Herr Latif, geht es ja auch darum, die Wahrnehmung zu schulen. Das ist ja auch so ein bisschen Ihr Anliegen. Wie können wir unsere Wahrnehmung schulen, dass wir etwas tun müssen, damit wir auch die Hoffnung nicht verlieren?
Ja, wir müssen nur hinschauen. Wenn wir gerade die aktuelle Zeit nehmen, ja, mit diesen extremen Waldbränden jetzt momentan auch in Griechenland, ich meine, das kann uns doch nicht irgendwie egal sein. Oder wir sehen doch auch jetzt in Deutschland mit diesen Pegeltiefständen in den Flüssen, mit der extremen Trockenheit in bestimmten Region Deutschlands. Es muss uns doch auffallen, dass irgendetwas schief läuft, ja. Und ich denke, wir müssen es einfach wahrnehmen und hinschauen, ja. Und dann hoffe ich, dass es auch bei uns irgendwie Klick macht in den Köpfen und wir sehen, Mensch, wir sind ja auf einem schlechten Weg und den sollten wir lieber nicht weitergehen.
Ich denke, heute hat es bei ganz vielen Klick gemacht. Danke Ihnen vielmals. Mujib Latif heute zu Gast bei Fragen im Auto hier bei SR Kultur. Alles Gute Ihnen.
Ja, Ihnen auch. Dankeschön.
Wasser, das bedrohte Element, wie wir unsere Lebensgrundlage zerstören. Das Buch von Mujib Latif mit 235 Seiten im Herder Verlag erschienen für 22 Euro. Nächsten Sonntag Thies Rabe zu Gast. Sein Thema endlich mal anfangen, was Kinder und Schulen wirklich brauchen, um Bildung zu sichern. Die Zahlen, sagt er, sind alarmierend und wir müssen nun wirklich in die Schulwelt eingreifen, um einfach auch die Zukunft zu gestalten. Nächsten Sonntag bei Fragen an den Autor. Für heute verabschiedet sich Jochen Marmit.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren, in der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Das hier ist ein Hinweis auf das neue ARD Radio-Feature. Dass es Missbrauch in der katholischen Kirche gab, ist inzwischen bekannt. Nicht so bekannt ist, was mit einigen Priestern passiert ist, gegen die Anschuldigungen laut wurden.
Aus den jetzt gesichteten Unterlagen geht eindeutig hervor, dass die damaligen kirchlichen Verantwortungsträger von den Vorwürfen gegen den beschuldigten Priester wussten und trotzdem seine Versetzung ins Ausland nach Namibia zustimmten, anstatt ihn bei den Behörden anzuzeigen und der Strafverfolgung zuzuführen.
Die Autorin Gabriele Knetsch hat recherchiert, wie häufig sowas vorkam und wie es abgelaufen ist. Sie hat Betroffene von Missbrauch in Deutschland interviewt. Und sie hat mit Menschen in Regionen gesprochen, in die die Priester versetzt wurden und die die katholische Kirche in Europa angehen.
Bolivien ist el basurero para sacerdotes abusadores de Europa.
Bolivien ist nicht der Mülleimer für Missbrauchspriester aus Europa. Für uns ist es wirklich beleidigend, dass sie Vergewaltiger hierher bringen, die in Spanien aufflogen, nur damit sie hier mit ihren Schandtaten weitermachen.
Das ARD-Radio-Feature versetzt statt verurteilt katholische Priester, Missbrauch und Strafvereitelung jetzt in ARD-Sounds.